Hallo und herzlich willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast. Heute wieder dabei Bastian alias Fenris Board Games und
der Phil alias The Hop Meeple. Servus.
Hi. Na, wie geht's?
Ja, gar nicht so schlecht. Und bei dir? Wobei, gar nicht so schlecht. Ich war jetzt die ganze Zeit erkältet und krank. Eine schöne Sommergrippe gehabt. Meine Stimme ist noch ein bisschen tiefer als sonst. Das war aber letzte Woche noch ganz anders. Genau. Aber wieder auf dem Weg der Besserung. Und ich würde sagen, wieder total fit. Aber meine Stimme klingt wahrscheinlich noch ein bisschen. Wie ist es denn bei dir?
Ja, ich war jetzt nicht krank, aber sonst meine Familie schon auch. Also Mandelentzündung und allen drum und Riss, alles mitgenommen. Yay!
Wuhu!
Deswegen kann ich nachvollziehen, aber hey, deine Stimme ist doch dann ganz männlich.
Genau, richtig.
Ja, heute wollen wir wieder eine Gespielt-Folge aufnehmen. Jeder stellt wieder drei Spiele vor, in gewohnter Weise. Ja, und achso, ja, vorweg erstmal, habe ich deine Geheimtipp von letzten Mal, von der letzten gespielt, Crones of Imara, gleich umgesetzt und konnte dank der Limoni, Grüße gehen raus, hört auch öfters hier zu, und die hat mir das dann mitgebracht, als sie gehört hat, dass ich das noch nicht gespielt habe, und dann konnte ich es mal ausprobieren und ich muss sagen, total genial, absolut.
Siehste!
Ja.
Ja!
Hast recht gehabt.
Ja, also wenn wir hier Geheimtipps schon verraten, dann sind das natürlich wirklich die guten. Ich freue mich echt, dass du das ausprobiert hast. Und vielen Dank an unsere Hörerin, dass auch diese immense Bildungslücke beim lieben Basti geschlossen werden konnte. Vielen lieben Dank, Moni.
Ja, bei mir gibt es da einige, habe ich jetzt wieder in letzter Zeit gemerkt. Aus dem Grund, naja, egal. Ja, dann gehen wir erstmal rüber. Vielleicht kommen ja jetzt wieder ein paar Spiele, da wo ich noch ein paar Lücken schließen muss, aber bin gespannt. Dann würde ich sagen, in gewohnter Weise darfst du beginnen mit deinem ersten Spiel.
Ja, da möchte ich gleich mit einem kleinen Würfelspiel anfangen. Klein ist gut, ist schon ein bisschen größer, also normale, schöne, also die normale Schachtel quasi, und zwar Baron von Soms, Dice of the Undead. Das ist ein Würfelspiel. Es ist ein Team aus München oder um München rum, das auch ein Kickstarter war. Und wie soll ich sagen? Ich habe zwei Erfahrungen mit diesem Spiel gemacht.
Ja.
Also ich habe es jetzt ein paar Mal gespielt, also nicht zweimal gespielt, sondern ich habe nur zwei besonders einprägsame Erfahrungen an der Stelle gehabt. Und zwar, also erstmal kurz erklärt, wie soll ich es anfangen? Also ich lese es am besten mal vor, weil das Thema ist natürlich so ein bisschen Zombie, so ein bisschen lustig auch gemacht. Ich finde, das ist auch sehr passend, das Thema Zombie, weil Würfel, ne, braucht man manchmal das Gehirn nicht so. Und das Ziel ist es auch hier, die meisten Gehirne am Spielende zu haben. Genau. Der Flavortext an der Stelle ist: Baron von Somm und seine untoten Untertanen sind hungrig. Nur mit der richtigen Spektralsequenz können sie das Portal zur Dimension der Lebenden öffnen und sich endlich wieder satt futtern. Hilf dem Baron und er wird dich reich belohnen mit frischen Hirnen. Muahaha.
Das steht da auch so.
Das steht so drin. Ja, das Muahaha.
Sehr gut,
ja, genau. Nee, und was erwartet uns da? Also wir haben ein eigenes kleines Tableau, da sind entsprechend und sehr gut produziert Double Layer, ist ein Double Layer Board, und da haben wir so kleine Mulden, wo wir dann eben Würfel platzieren können. Wenn man dran ist, und bevor man quasi anfängt zu würfeln, wird pro Runde immer eine Karte aufgedeckt, die verändert so ein bisschen die Regeln. Das kann manchmal lustig sein, das kann manchmal ein bisschen verhindernd sein. Und dann sucht man sich drei Würfel aus, würfelt die und darf bis zu dreimal würfeln und muss dann entsprechend platzieren. Die müssen nebeneinander platziert werden, und auch das Board gibt dir eben die Farben vor, die du dann entsprechend platzieren musst. Und das Board sagt dir auch vor, welche Zahlen du platzieren musst. Und der Erste, der eben sein Rondell, also alle Mulden da Würfel gefüllt hat, der gewinnt die Runde und bekommt eben ein Gehirn. Jetzt ist aber auch so, dass man manchmal Würfel gar nicht platzieren kann, weil die eben nicht die Farbe haben oder auch nicht die Zahl haben oder eben beides. Und die Würfel dürfen dann von den anderen genutzt werden. Die können sie dann einfach bei sich aufs Tableau machen. Und das ist wiederum etwas, was relativ lustig ist, wenn man dann gerade fast fertig mit seinem Würfeltableau ist. Und dann kriegt man es plötzlich dann von den anderen, die es gerade irgendwie nicht gereiht bekommt, das Richtige zu würfeln. Genau die Würfel, die man braucht, um zu gewinnen. Und das ist schon das ganze Spiel. Es ist ein Würfelspiel. Es ist simpel gehalten. Es hat ein bisschen, es ist vom Artwork so ein bisschen flapsig, ne? Also soll einfach auch lustig sein und das darf man auch nicht zu ernst nehmen. Man hat auch, das darf ich auch nicht unterschlagen, wenn man eine Zahlenfolge gewürfelt hat, also eine Straße gewürfelt hat oder ein Dreierpasch, dann darf ich auch eine rote Karte ziehen, die hilft mir persönlich meistens weiter.
Ah, okay.
Genau, und die verändert das auch nochmal so ein bisschen. Also, Randomness, ja, ganz viel schöne Randomness.
Und also alles jetzt, für mich.
Genau, und jetzt meine zwei Erfahrungen.
Okay, dann hau raus.
Es kommt so drauf an, mit wem du das spielst. Sowas von Wahnsinn. Und ich habe das erste Mal gespielt in einer Gruppe, die würfeln so, ja, Würfelplacement vielleicht, aber komm, machen wir mal einen kleinen Absacker gespielt. Und die waren dann so, boah, ich kann hier gar nichts manipulieren und es ist alles so weit und das ist reines Glück, das ist Beschäftigung. Und ich kann es nicht von der Hand weisen. Es ist, ja, es ist reines Glück, es hat Beschäftigungscharakter. Und mit einer Gruppe, nur mit Eurogamern und die den nächsten großen Expertenklopper oder das nächste große Kennerspiel auf den Tisch bekommen wollen, für die ist das meines Erachtens jetzt nicht. Zumindest mal war die Gruppe bei mir, die war dafür nicht so begeistert. Ich habe es dann aber auch mit anderen gespielt, die jetzt nicht so die Spieler waren und die das Ganze so ein bisschen eher als, ja, sag mal, Partyspiel ist zu viel gesagt, aber als lustiges Spiel empfinden wollten. Die wollten nicht nachdenken, ne? Die wollten ihr Bierchen trinken etc. und einfach würfeln und dazu schnacken. Und da war es total lustig. Mein Gott, haben wir uns kaputt gelassen. Kamen aber auch ein paar Karten hoch, die dann einfach das Ganze wieder verändert haben, dass du einen richtig schönen Abend hattest und dass du es nicht nur einmal gespielt hast, sondern gleich zwei oder dreimal dahinter. Also hintereinander. Das sind so zwei große Extreme, die ich mit diesem Spiel binnen kürzerer Zeit eben erlebt habe, dass ich das tatsächlich wirklich, also wenn jemand Würfel mag und dafür offen ist, kann das echt lustig sein. Die Regeln sind einfach, es ist schnell erklärt und dann kann es einfach losgehen. Das Ding hat ja auch noch einen Trinkspielaspekt, kannst ja auch noch so eine kleine Trinkspielerweiterung quasi ist da auch dabei, auch ganz lustig mit den Bechern war auch dabei. Das haben wir natürlich dann auch noch ausprobiert. Dann wurde das natürlich alles noch ein bisschen lustiger mit der Zeit. Also
die Ab-18-Version.
Das ist die Ab-18-Version, ja, genau.
Dachte ich mir.
Und ja, also ich meine, wenn du etwas suchst, was schön anzuschauen ist, was sich selbst nicht so ernst nimmt, dann bist du da sicherlich nicht verkehrt. Bist du jetzt aber jemand, der den nächsten Eurogame-Brecher braucht oder ganz viel nachdenken möchte für seine Züge, das ist definitiv nicht die Audience an der Stelle. Aber tatsächlich überwiegt für mich diese letztere Erfahrung mit der Truppe. Wir haben echt uns scheckig gelacht. Das war halt echt ein schöner, lustiger Abend. Und mit der ersten Gruppe werde ich das sicherlich nicht mehr spielen. Kennst du das Spiel?
Ich habe es auch hier. Und der liebe Marc, Playing Chiller, Grüße gehen raus, hat es mir erklärt. Er hat es mir auch nochmal alles gezeigt. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht gespielt. Vielleicht komme ich jetzt demnächst dazu. Ich hatte im Moment immer doch einige andere Sachen noch auf dem Tisch. Aber es hat mich angesprochen von den, obwohl ich jetzt nicht wirklich der Größte, ich wäre wahrscheinlich eher Gruppe 1 gewesen als Gruppe 2, aber es mittlerweile tendiere ich immer mehr weiter nach Gruppe 2, weil ich ja jetzt angefangen habe, auch mit dem Olli, auch da Grüße gehen raus, größere Dungeon-Crawler zu spielen, wo man ja viel würfeln muss. So. Und ich bin ja sowieso ein Würfel-Noob. Das heißt, bei mir, immer wenn ich was nicht brauche, kommt es und andersrum. Das kann ich irgendwie sehr perfektioniert machen.
Ja, schön.
Aber ja, das hat mich angesprochen. Also ich mag die Optik, die fand ich cool mit diesen Tableaus da, die damit diese Zombies da links und rechts überall dran haben. Das hat mir sehr gut gefallen. Und auch die Würfel und auch der Würfelbecher, der dabei ist. Der hatte eine lustige Form. Der ist ja nicht rund, der ist ja mehr so, ne, platt gedrückt sozusagen. Aber
genau, platt gedrückter Becher.
Genau,
platt gedrückter Becher. Seitlich platt gedrückt.
Sah ganz cool aus. Deswegen, ich bin auf jeden Fall gespannt, das mal zu spielen. Und ich erwarte jetzt auch nicht, dass man da irgendwie was Großartiges beeinflussen muss. Aber ich glaube, für zwischendurch einfach mal so Kopf aus und würfeln, fertig. Ich glaube, dann kannst du wirklich deinen Spaß damit haben. Also vermute ich. Deswegen.
Also das ist auf jeden Fall ein Spiel, was, also die Gretto und das Ganze brauche ich nicht, ja. Das, da, dann nehme ich natürlich lieber das Baron von Soms. Ja. Zum Beispiel, wenn man wirklich hardcore würfeln möchte an der Stelle. Ich möchte noch kurz sagen, es ist rausgekommen beim Kurzweiler Verlag und ist ein Spiel von Andreas Traxler, Johannes Dini und Stefan Höf.
Und was würdest du für eine Wertung geben?
Von bis.
Von
in der bis, richtigen,
von 1 bis 10.
Also von, mit der richtigen Truppe auf, würde ich tatsächlich zu einer 7 tendieren, weil es einfach lustig, lustig ist, ne? Mit der ersten Erfahrung wäre das dann eher so eine 6 von 10. Also ja. 5 bis 6 von 10. Also das tatsächlich, man muss halt wirklich gucken, wenn man wirklich sagt, nee, ich brauche ein bisschen mehr Spiel und Entscheidungsmöglichkeiten, dann ist das tatsächlich eher etwas, was dich nicht ansprechen wird. Wenn du aber sagst, du willst eher so lustig drauf sein und hast die Kollegen da, die mit denen du auch mal so ein Blödsinn machen kannst, dann go for it. Da hast du auch Spaß dran.
No, klingt doch gut. Ja, bin ich schon gespannt. Also, ja, mal gucken, wie es ist. Ich werde berichten dann in den nächsten Folgen.
Wenn ich sehr gut gespielt habe. Und dann, wenn wir beim Berichten sind, dann sag uns doch mal, was bei dir jetzt so auf den Tisch kam.
Ja, bei mir geht es heute in den Zirkus. In einen etwas älteren Zirkus, also nicht die neumodernen Zirkus, sondern eher in den Zirkus mit Kuriosenkabinett und sowas, zu den Zeiten von Barnum, diesem P.T. Barnum, der ja damals den Zirkus in Amerika ganz groß gemacht hatte, mit seinem Kuriosenkabinett und sowas. Und ist ja dann durch Amerika gereist und das spielen wir hier nach. The Greatest Showman, das basiert auch ein bisschen da drauf. Also, ne, das ist ja der Film. Ich weiß nicht, kennst du den?
Nein.
Nee? Das ist so Musical-mäßig gemacht, aber auch sehr gut, muss ich sagen. Ich habe mir den jetzt nämlich auch vor kurzem mal angeguckt. Ja, und darauf basiert jetzt auch das Spiel. Das ist bei Cosmos erschienen. Und vorher bei Devir. Also letztes Jahr auf der Spiel war es bei Devir rausgekommen und Cosmos hat es jetzt dann auf den deutschen Markt gebracht. Und ja, was machen wir da? Wir haben einen Spielplan, der in der Mitte liegt, der halt die Vereinigten Staaten zeigt, durch die wir uns dann mit unserem Zirkus immer bewegen, um dann irgendwelche Auftritte zu machen mit unseren Künstlern. Und das können wir in Kleinstädten, in Großstädten oder in Metropolen machen. Je nachdem, wo wir das machen, bekommen wir entweder Geld, um neue Artisten anzuwerben, oder halt Ansehen und Punkte. Ne? Immer mehr da so, dass wir dann halt auftreten können und dass wir am Ende, das Ansehen sind halt die Punkte am Ende, wer am meisten hat, ne? Wie immer, typisch Euro, gewinnt. Fertig. So, wir haben das ist alle.
Aber ein ziemlich neues Konzept.
Ja, das ist absolut neu.
Punkte.
Wahnsinn. Ich weiß auch gar nicht, ob es so viel neu macht, aber für mich hat es sich sehr gut angefühlt. Also, ich war total geflasht von dem Spiel.
Muss ich sagen. Ja, wunderbar. Das ist ein Ding, 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 Ding. Mach mal weiter.
Ja, genau. Und ja, wir haben ein Spielertableau vor uns liegen. Da haben wir drei Manegen drauf. Wir haben auch Endbedingungen. in diesem Manege müssen wir halt Artisten einstellen. Diese Artisten sammeln wir durch, am Anfang haben wir welche auf der Hand, oder, ne, Karten auf der Hand, können die auf die Geldkarten haben auch Artisten drauf. Das muss man halt dazu sagen. Ne? Also wir bekommen Geldkarten, immer wenn wir auftreten in kleinen Städten. Da sind aber auch Artisten drauf. Die können dann auch in unserer Manege auftreten. Die sind halt nicht ganz so viel wert. Ne? Also die haben jetzt nicht so super Boni. Aber wir können später, wenn wir zum Beispiel in Großstädten auftreten, dann auch Tickets erwerben. Und diese Tickets haben dann schon stärkere Artisten, die uns dann bessere Boni liefern oder gute Endbedingungen und Siegbedingungen, die dann zum Beispiel, du bekommst für alle Karten, die lila sind, so und so viele Punkte am Ende. So. Das ist das. Und wir bezahlen halt mit den Artisten die Geldkarten, haben ja Artisten und Geld drauf, und wir können damit sowohl unsere Artisten einstellen, als auch die Tickets dann halt damit bezahlen. Ne? Oder halt das als Geld nutzen oder als Artisten nehmen. Das finde ich halt eigentlich ganz cool da dran, weil du hast halt dann immer beides. Du hast auf dem Tableau immer mehrere Reihen. Immer wenn du so eine Spalte voll hast, dann kannst du unten Boni wieder freischalten. Damit kannst du dann Endbedingungskarten freischalten, die du dann einsetzen kannst. Die wird dann einfach links hingelegt. Das ist nämlich dann auch nochmal auf dem Tableau. Und die bringen dir dann am Ende dann nochmal Punkte, je nachdem, ob du es schaffst oder halt nicht. So. Was aber der Clou dabei ist, finde ich, bei diesen Karten ist, wenn du die spielst, musst du die mal aufsteigend spielen. Du darfst auch nicht zwei Siebenen nebeneinander spielen. Ne? Die haben eine Nummerierung. Die müssen halt aufsteigend sein. Also nach einer Siebene definitiv eine Acht. Kannst aber natürlich auch eine Zehn legen. Ne? Das muss halt immer nur höher sein. Das ist wichtig. Und dadurch beziehen sich dann halt manche Karten, zum Beispiel alles, was links ist, bringt dir dann vielleicht nochmal einen Boni für Bewegung, ne? Und damit du dich halt mehr Felder durch die USA bewegen kannst. Oder alles, was rechts ist, bringt dir halt mehr Bewegung oder Endbedingungen oder Siegpunkte oder halt Ansehen, was auch nochmal ganz gut ist. Du kannst auch in Metropolen auftreten, dafür brauchst du aber spezielle Karten, die dir dann halt, zum Beispiel steht dann da, du brauchst eine 12er lila Karte, dann musst du diese Karte haben, nur dann kannst du da wirklich auftreten, dann bekommst du den Punkt. Dann kannst du, steht, gibt es halt noch mehrere Bedingungen, dann hast du zum Beispiel rechts bei der Metropole neben dieser lilanen Karte, dass du noch eine orangene Karte haben musst. Das heißt, du müsstest eine 13, 14 oder 15 haben. Ich glaube, dass es auch über bis 15 geht, bin mir aber gar nicht sicher. 14 meine ich, ja. Und dann hast du da links vielleicht noch eine blaue Karte. Wenn die auch noch ist, dann bekommst du halt diese Punkte alle zusammengerechnet und kannst richtig viele Punkte machen. Deswegen lohnt es sich, in Metropolen halt erst später zu gehen. Was halt auch wichtig ist, das Ende, das beeinflussen wir sozusagen, indem wir nämlich immer, wenn wir auftreten, bewegen wir den Barnumwagen, der sich rund, der startet in der ersten Metropole und bewegt sich einmal rund durch die USA, aber außenrum. Nicht im inneren Bereich. Und sobald er einmal rum ist und wieder in der Metropole ankommt, wo er gestartet ist, endet das Spiel. So. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und dann diese kleinen Zirkuszelte. Immer wenn du nämlich in einer kleinen Stadt auftrittst, stellst du da ein kleines Zirkuszelt hin und dann kann da kein anderer mehr auftreten.
Auch nicht große, quasi der runden Zeitmarker quasi, weil der überspringt die genau. Auch. Und so kannst du es dann nochmal.
Genau, und dadurch hast du es dann noch. Und das haben wir nämlich als erstes, als wir das erste Mal gespielt haben, falsch gemacht, weil wir haben gesagt, ah komm, auftreten. Und dann haben wir das so schnell schon nach vorne getrieben, ne, den Zeitmarker, dass wir eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit hatten. Da waren wir ein bisschen hektisch. Also klar, du kannst es dadurch beeinflussen, dass es ziemlich schnell zu Ende geht. Aber dann haben wir ein bisschen die Bremse gezogen, weil wir hatten noch fast gar nichts in der Manege drin, ne? Nur so ein paar People. Und dann haben wir gesagt, ja komm, jetzt machen wir erstmal das Tableau hier weiter, weil irgendwie wollte man das ja auch alles ein bisschen erleben. Und dann ging das auch ganz gut. Dann haben wir es doch schon fast noch voll gekriegt und obwohl es halt dann schon so weit vorangeschritten war. Und ja, das war also eigentlich das Erlebnis damit und ich war total geflasht, weil ich fand das nämlich, du konntest ja so triggern, also sprich, du konntest ja dann die Sachen, bezieht sich da drauf und dann, wenn du das machst, dann kannst du da noch einen hinspielen, dann hast du noch Karten, wo die dann in der Reihe vertauschen kannst, zum Beispiel zwei austauschen, damit es dann vielleicht doch noch passt, wenn du für die Orangen vielleicht dann irgendwas bekommst oder. Und das fand ich sehr cool gemacht. Und es ist so schön bunt, finde ich, also dieser Plan. Ach ja, genau. Und je nach Spieleranzahl deckst du halt auch Gebiete ab. von den USA. Also sprich, dass du da nicht die ganzen Gebiete durchfahren musst, sondern dann hast du da extra so Puzzleteile, die legst du dann auf den Plan, wenn du jetzt zum Beispiel nur zu zweit spielst, dann werden, glaube ich, 2 oder 3 abgedeckt, soweit ich weiß. Genau. Ja, nee, also mir hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich spiele es auch sehr gerne und ja. Das ist, ja genau, das Spiel kann man auch alleine spielen. Das ist 1 bis 4 Spieler ab 12 Jahren und so 45 bis 75 Minuten. Und ja, so in dem Mittelding waren wir auch. Wir hatten das ja zu zweit gespielt und dann später auch nochmal mit mehreren. War auf jeden Fall, passt von der Zeit her. Für mich auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Und ich kann die Wertung, haue ich jetzt dann auch gleich raus, wenn ich sowieso gerade im Quasselwasser bin hier. Habe ich eine 8,5 gegeben. Das hat auf BGG nur eine 7,3 bekommen, aber ich gebe eine 8,5, weil ich war total geflasht davon.
Also ich glaube,
echt gerne.
Also bei dem Spiel habe ich nicht verstanden, warum. Also ich muss noch ein bisschen weiter ausholen. Devir war für mich immer hatte sich entwickelt hin zu einem Garant. Okay, da kannst du ja alles angucken und das ist dann immer ein tolles Spiel.
Bambu.
Genau. Und jetzt muss ich echt leider, ich bin extrem vorsichtig geworden. Three Ring Circus hatte ich auch gespielt. Ich hatte es direkt von der Messe damals. Es ist ein stabiles Spiel. Das, ja. Es ist meines Erachtens aber kein Überflieger, muss auch nicht jedes Spiel muss ein Überflieger sein. Ich denke mir nur, es war dann doch einiges wiederum zu beachten und du hast ein Tableaubilder vor dir und du ziehst nur Karten. Und das kann manchmal super aufgehen und dann doch ganz oft in die Hose gehen.
Ja, da stimmt.
Und das fand ich dann wiederum doof. Ich fand das, also für das, was das Spiel dir abverlangt, ne, und du kannst es ja teilweise ein bisschen fieser spielen, viel kleine Auftritte machen, damit der Rundenzähler schnell rumgeht, etc. Du kannst ja doch einiges beschleunigen, etc. Ist das eine. Also wenn du dann gerade mal ein paar gute Karten hast, dann kannst du das forcieren, während der andere gerade hoffnungslos versucht, sich da was zusammenzu bauen.
Ja.
Und das war für mich irgendwie schwierig und deswegen habe ich es auch nicht verstanden. Es ist nicht outstanding, warum jetzt Kosmos das nochmal übernommen hat. Also uns jetzt nochmal rausbringt. Also es ist auch von der, ja, keine Ahnung. Es sieht echt lecker aus, ja. Es sieht schön aus. Es ist schön illustriert. Es ist aber doch einiges überall zu beachten und ich bin ein Freund von Komplexität, ja, aber da hier war zu wenig Komplexität drin für das, was du hast, da überschauen müssen. Und dann halt das Ziehen von Karten. Und oben hast du ja noch dieses Display, ne? Da hast du ja auch noch Karten,
genau. Du hast ja auch eine Kartenauslage, genau.
Genau, aber bis du an die kommst, die du möchtest, sind sie weg.
Ja, das kann passieren, das stimmt, ja. Weil du schnell genug bist. Aber ich bin halt ein Freund von, oder ich sag mal, ich bin ein Mensch, der es liebt, aus Dingen was zu machen, wenn das bekommt. Also sprich, ich bin immer so einer, ich mache aus dem was ich habe. Klar, manchmal funktioniert das nicht, ne? Das ist auch bei Terraforming Mars und Co. so, wenn du da was ziehst und es kommt einfach nicht die Karte, die du brauchst. Aber bis jetzt habe ich es eigentlich immer gut hinbekommen. Und hatte ich vielleicht immer Glück, keine Ahnung, aber das ist ja bei Arche Nova auch nicht anders. Wenn die Karte nicht kommt, die du brauchst oder willst, dann ist es halt so. Ist halt doof, aber du kannst ja, da musst du halt mehr Auftritte machen, auch wenn du damit das Ende natürlich schneller rantreibst. Aber das hast du ja auch, wie gesagt, bei Arche Nova, da musst du halt in eine Pause gehen, um mehr Karten zu ziehen und. Aber Grunde genommen, ja, ich bin Freund davon, deswegen, ich mag es, aber ich kann dich auch verstehen, wenn du dann sagst, ist nicht so deins. Nee, also ich kann da beide Seiten verstehen auf jeden Fall. Ja.
Vielleicht liegt es auch bei mir da dran. Also meine Erwartungen waren da relativ hoch. Es schaut halt echt super schön aus. Ne?
Und, ja, das auf jeden Fall.
Und vielleicht hatte ich da auch etwas einen Ticken mehr erwartet oder von der Remnantness ein Ticken weniger.
Das kann sein, ja.
Und dann ist halt auch die Geschichte, ich finde die Karten, ne, also es ist, das ist nicht alles so hoch individuell. Du hast dann doch einen Stapel Karten, aber das ist schon sehr
Ja, ich glaube, du hast jede Person, jedes Tier und so mindestens zweimal da drinne. Ja, ich glaube, ja. Doch, doch.
Und das, so das da, also nicht, dass man das braucht, ne, in so einem Spiel, dass alles immer höchst individuell ist und dass diese eine Karte, die ist dann viel mächtiger als die andere oder was auch immer. Da gibt's ja auch Pro und Cons etc. Aber ja, ich kann mit deiner Wertung, ich kann sie nachvollziehen, wenn man die hätte ich wahrscheinlich auch gegeben, wenn ich ein bisschen begeisterter gewesen wäre. Stabiles Spiel, es ist aber nichts, was bei mir bleiben wird. Oder ja. Blieb.
Ist schon ausgezogen. Also.
Weiß ich gar nicht, muss nochmal nachgucken. Ich hab einen relativ großen Stapel gerade, den ich jetzt noch loswerden muss, aber muss man gleich gucken, ob das noch da ist.
Nee, aber im Gegensatz bei mir wird es noch auf jeden Fall noch öfters auf den Tisch kommen. Aber da.
Und ist ja auch schön. Das ist, ja. Es gibt Spiele, es gibt hier keine schlechten Spiele, bin ich immer noch der Auffassung. Es gibt für alles eine Audience und bei dir hat sie halt eine gefunden.
Ja, genau. Ja, dann bin ich auch schon fertig mit dem Zirkus. Dann gehen wir mal zu deinem nächsten Spiel.
Sehr gerne. Und da habe ich jetzt einen so eben ausgelieferten oder vor kurzem ausgelieferten Kickstarter. Und zwar Cascadero von Bytewing Games heißen die. Musst du nochmal reinschauen, genau. Ein Spiel von Rainer Knizia und illustriert von Aino Tu. Es ist ein Rainer Knizia. Also, es ist ein reiner Knizia, ja. Es ist wirklich, also es ist ein sehr passendes Spiel. Was machen wir denn da? Man hat da versucht, natürlich ein Thema drauf zu klatschen. Die meisten Spiele von Rainer Knizia sind ja meines Erachtens weniger thematisch. Das haben wir hier auch. Wir haben da ein ganz großes Feld mit, einen Spielplan mit ganz vielen kleinen Feldern und Städten. Es gibt da vier verschiedene Städte, also gelbe Städte für Landwirtschaft, blaue Städte für Minen oder Erzabbau, dann orange für Manufakturen und lilane oder pinke für eben Handel. Ach so, es gibt noch eine fünfte, genau, und das ist Education. Das Spiel gibt es momentan nur auf Englisch. Das ist Bildung. Und was machen wir da? Wir versuchen, Städte miteinander zu verbinden. Wir möchten aber nicht die Ersten sein, die das machen, denn der Erste, der da eine Stadt verbindet, der wird nicht so reich belohnt. Der Zweite, der da eine Stadt mit einer anderen verbindet, der bekommt dann zwei Schritte oder zwei Punkte. Denn neben dem Spielplan sind Leisten aufgedruckt und diese Leisten möchtest du nach oben gehen. Diese Leisten, du gehst immer einen Schritt in welche Stadt du verbunden hast. Dann bist du der Erste, darfst du einen Schritt. Bist du der Zweite, darfst du zwei Schritte. Du kannst auch der Erste und der Zweite sein. Du musst halt nur aufpassen, wie du dann quasi deine Holzteilchen eben auf der Landkarte verbreitest, also entfaltest, um dann auch eine Stadt mehrfach zu werden. Und wir bekommen entlang dieser Leiste entsprechend auch nochmal zusätzliche Boni, wie zum Beispiel bist nochmal dran, du darfst nochmal was platzieren, du bekommst doch was extra, dass du es auch später benutzen kannst in deinem Zug. Es ist total einfach, aber dann wiederum auch sehr taktisch und ich würde nicht sagen Gehirnzwirbel, aber du wirst dann doch ein bisschen schauen müssen, wie du etwas machst, ja. Vor allem dann, wenn du zu viert spielst und diese Karte wirklich voller mit den verschiedenen Spielerfarben aufgebaut ist und dann man bestimmte Verbindungen gar nicht mehr herstellen kann, weil man von anderen auch geschnitten wird. Heißt, da kommt dann schon ein bisschen Konkurrenzgeist rein. Das Spiel ist entweder zu Ende, wenn du keine Holzplättchen mehr hast, die du legen kannst, oder eine bestimmte Punktzahl erreicht wird. Der Witz ist nur, du wirst nur an der an der Wertung teilnehmen dürfen, wenn du es schaffst, auf mindestens einer der Leisten, einer der fünf Leisten, ganz oben zu sein. Wenn du das nicht schaffst, hast du von vornherein verloren. Ist auch ganz lustig. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass man dich ausschließt, weil du bestimmte Sachen gar nicht mehr miteinander verbinden kannst, bestimmte Städte. Und das kann dann schon etwas fies sein. Jetzt habe ich ganz viel erklärt von der Mechanik. Ja, willkommen beim Rainer-Knizia-Spiel. Da ist eigentlich nur Mechanik dabei. Die haben da ein als Thema ein Mittelalter-Thema draufgeklatscht. Und da heißt es nichts anderes als, das Königreich ist gespalten und die Städte oder und die Städte sind ja sind zurückgezogen und die und das Volk vertraut nicht mehr. Und der eben neu gekrönte König El Cascadero versucht, das Land wieder zu vereinen und schickt uns die Spieler, also die bis zu vier Minister quasi, um die Leute in den Städten zu besuchen und Harmonie zwischen den Städten wiederzubringen. Spürt man das Thema?
Schön,
eher nicht. Eher nicht. Was ganz cool ist, man hat noch so ein paar Achievements, die man machen kann. Und da ist gerade für die meisten Punkte bekommen, also die meisten Punkte geben, das ist First Come, First Served. Also ne, der Erste, der es schafft, der bekommt die Punkte und andere können dann auch mehrere Spieler schaffen. Und ich muss tatsächlich sagen, dass mir das richtig gut gefallen hat. Und zwar richtig gut. Es ist echt einfach zu erklären. Du kannst das mit einem Achtjährigen spielen, meines Erachtens. Also, wenn es fies spielen möchtest, muss man wahrscheinlich eher 10, 12 sein. Das Spiel ist ab 14 tatsächlich, dauert 45 bis 60 Minuten, hat eine Komplexität von 2,4 von 5 auf BoardGameGeek. Es ist aber echt ein schönes Spiel. Es sieht echt klasse aus. Es ist super, fühlt sich auch gut an und wertig an. Ein tolles Brett, würde ich da an der Stelle sagen. Ich würde so eine 7,5 bis 8 würde ich dem Spiel an der Stelle geben wollen. Ob das jetzt ein Spiel ist, was man ewig lange spielen möchte, weil man hat schon relativ viel gesehen, das muss man halt sagen. Also du spielst es eine Runde, also ein komplettes Spiel und du hast eigentlich schon alles gesehen. Mhm. Es gibt noch eine Variante, die das noch ein bisschen, das Spielfeld zumindest mal noch ein bisschen verändert. Aber im Grunde ist es dasselbe Spiel wieder und du hast auf jeden Fall etwas, was sich dann nicht mehr so groß verändert und du hast wirklich alles gesehen. Was aber ganz cool ist, je nachdem, mit wem du das spielst und je nachdem, wie fies du das miteinander spielst, kann da eben das Salz in der Suppe herkommen. Also wirklich, da kannst du halt dir wirklich was wegnehmen in gewisser Weise. Du kannst gucken, dass deine Mitspieler nicht die nächsten paar Punkte macht oder eben nicht auf einer Leiste hochgeht. Gerade im Vierspielerspiel, da ist das schon ein bisschen so ein Hauen und Stechen. Das war doch ganz cool. Ich bin froh, dass ich das gebackt habe. Hat mir echt Spaß gemacht. Das darf auf jeden Fall noch ein bisschen bleiben und sieht halt total lecker aus. Der Iron Tool hat auf jeden Fall es drauf. Vor allem, wenn man sich da, schaut euch mal die Bilder auf BGG an, auf BoardGameGeek, wie man halt, und das finde ich immer so faszinierend, wie es schafft, auch von wie es schafft, so ein Spielbrett dann doch halbwegs so aufzuhübschen. Das ist schon ganz, ganz cool, wie er es macht. So Sechsecke sind halt immer etwas schwierig zu illustrieren, finde ich. Aber das hat er ja bei Age of Steam und das Ganze ja auch schon oft geschafft. Er hat ja auch viele 18x-Spiele illustriert und das hat er hier an der Stelle auch ganz gut hinbekommen. Genau. Cascadero von Rainer-Knizia. Hast du jemals von dem Spiel was gehört?
Ja, nein.
Na, hab ich nicht.
Ja, natürlich. Oh. So, gar nicht? Nein. Nee, habe ich wirklich nicht. Ich hatte mich auch erst gefragt, was, als er mir das gesagt hat, ist aber. Nee, habe ich nicht wirklich. Aber, ja, sieht cool aus. Ich habe es mir jetzt hier mal auf BGG aufgerufen. Macht was her. Auf jeden Fall. Auch die kleinen Reiter, das ist schon mit diesen Pferdemiepeln.
Ja, genau, richtig. Also es sind so kleine Pferdemiepel, die du als Farbe hast. Davon hast du 30 Stück. Und mit denen musst du dann halt quasi auskommen.
Ja, sieht ganz cool aus. Ich mag ja auch die Optik von solchen Spielen. Also
ja, das war der primäre oder der ja, primär oder sekundär, weiß ich nicht. Ich muss ja sagen, ich habe so eine Hassliebe mit Rainer Knizia. Es gibt so echt coole Spiele von ihm, ja, und dann gibt's halt wieder total Blech, was ja so ein Allerweltsspiele sind. Aber der hat dann doch ein paar, die ganz cool sind. Und ich hatte die Hoffnung, dass das auch so eins ist und muss sagen, ja, ich fühle mich im positiven Sinne bedient.
Ja, das ist auch gut. Ich meine, Rainer Knizia haut ja auch viele Spiele raus. Also da
hast du ja aktuell, nicht nur also gute, es ist Wahnsinn, was der momentan wieder raushaut. Das hat ja wieder zwei Spiele beim. Die hatten ja gerade jüngst wieder einen Kickstarter, da bin ich nicht eingestiegen. Das war mir dann doch ein bisschen zu abstrakt oder zu weit entfernt. Auch wieder bei Byte, bei Twing Games. Aber das hat mich dann nicht so angesprochen. Aber das Cascadero, das sieht halt auch vom Cover halt mega cool aus.
Ja, das stimmt.
Ah, ich bin momentan sehr mittelalterlich. Ich weiß nicht warum, das werdet ihr auch gleich nochmal merken bei meinem dritten Spiel. Aber bevor es soweit ist,
hast du ein bisschen zu viel mit Boardgame Historian gequatscht.
Aber es kann sein. Dann mach du mal weiter.
Ja, dann mache ich mal weiter. Ja, dann werde ich jetzt shaken. Nee, also nächstes Spiel ist Shake Z City. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, oder schon gespielt.
Gehört auf jeden Fall viel, aber nicht gespielt, weil es mich nicht so,
soll ich sagen,
angesprochen hatte. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt sagst.
Der Shaker, der dabei ist, war schon sehr interessant für mich. Den fand ich ganz cool. Ist bei AEG erschienen, im Deutschen dann bei Board Game Circus. Und ich muss sagen, mir gefällt es, ist aber eher so Familienniveau, ne? Das ist jetzt kein hoch anspruchsvolles Spiel, muss man sagen. Aber es kann teilweise knackig sein, wenn du halt dich verpuzzelst, ne? Das ist halt ein Puzzlespiel. Wir haben einen Shaker in der Mitte. Da ist einfach ein Pappbox, wo wir dann so und so viel Würfel, also die Würfel, die dabei sind, es gibt rote, graue, grüne, blaue, die tun wir damit rein und dann wird das ganze Ding geshaked. Danach drücken wir einmal drauf und dann fallen die unten raus. Und dann haben wir ein Raster von 3x3 und können dementsprechend, müssen wir dann unsere Puzzleteile setzen. Das war jetzt irgendwie ein bisschen Erklärton. So, wir suchen uns dann eine Farbe aus von den Würfeln, die da rausgekommen sind. Und diese Farbe dürfen wir dann nutzen und die anderen nicht, die mit am Tisch sitzen. Dann puzzeln wir die genauso ein, wie sie vor uns liegen. Und haben ein Board, was halt dann außenrum eine Straße hat. Wir müssen halt immer eine Straßenverbindung haben, ein Tableau für uns sozusagen. Dann kommt ein grüner Kreis. Dann ein brauner Kreis und in der Mitte ist grau. Und umso weiter wir in dem Kreis bauen, können wir später bei bestimmten Plättchen halt mehr Punkte machen oder halt weniger, wenn wir außen bauen. So, jedes Plättchen hat unterschiedliche Möglichkeiten, um Punkte abzugeben. Und je nach Farbe. Wir können auch Sonderpunkte noch bekommen, indem wir halt eine Reihe oder Spalte voll puzzeln. Dementsprechend haben wir dann außenrum auch nochmal Punkte, Plättchen liegen, die dann Multiplikatoren dann nochmal sind oder nicht Multiplikatoren, die halt nochmal unterschiedliche Punkte bringen. So meistens 3 Punkte sind das. Dann drehst du die nämlich um, wenn du jetzt eine Spalte voll hättest oder halt, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Zum Beispiel jetzt, wenn du 4 rote Häuser in einer Spalte hättest, dann darfst du das Plättchen umdrehen. Oder wenn du halt eine gesamte Spalte komplett zugepuzzelt hast, dann darfst du das Plättchen auch umdrehen. So, das ist halt erstmal so der Punkt. Dann wird das halt umgedreht. Dann hast du am Ende halt mehr Points, die du da bekommst, zusätzlich zu den Punkten, die halt dann nochmal diese Plättchen an sich bringen. Das ganze Spiel wird über 15 Rollen gespielt. Wie gesagt, es wird immer geshaked. Dann kommen diese Klötzchen raus. Dann wählt sich der das geschüttelt hat, einer aus. Die anderen dürfen dann die anderen Farben alle nutzen. Also wenn es jetzt 3 Spieler sind, dürfen die 2 schon dieselbe Farbe nutzen, aber nicht die von dem Startspieler, also der als erstes ausgesucht hat. Die ist dann immer blockiert. Außer in den letzten 3 Runden, da dürfen dann alle nutzen. Das ist halt dann einfach nur, damit du da mehr Auswahl hast, weil natürlich dein Board dann auch dementsprechend schneller voll ist. Ja, und dann kann es halt auch schnell zu Ende sein. Dementsprechend, dann kannst du halt keine mehr ansetzen und du musst die halt setzen, die du hast. Dann musst du halt eine andere Farbe nehmen, die dir dann vielleicht überhaupt nichts mehr bringt. Und das ist halt dann ein bisschen blöd. Ist halt einfach ein ganz simples, gestricktes Puzzlespiel, was ich aber oder mir sehr viel Spaß gemacht hat. Das wurde mir auch damals schmackhaft gemacht. Da war ich auch auf dem Spieletreff. Und dementsprechend habe ich das da angezockt und dann dachte ich mir, oh, das musst du ausprobieren, weil meine Frau mag ja auch gerne Puzzlespiele und dann musste ich es mir holen.
Der Klassiker.
Ja, genau. Und mein Sohn hat das auch gleich auch die erste Partie mitgespielt und ich muss sagen, es gibt zwar auch noch eine Familienvariante, es gibt dann auch noch andere Module, so, habe ich aber noch nicht alles ausprobiert. Es gibt auch noch Lichter in der Nacht, das ist sogar noch ein Modul dabei, noch zusätzliches. Also Erweiterung schon mit drin im Spiel, im Grundspiel jetzt sozusagen. Die müsste ich aber auch noch spielen. Naja, auf jeden Fall, was haben wir für Steine? Ach stimmt, ich habe vorhin die schwarzen Steine vergessen. Sehe ich gerade, das sind die Fabriken. Dann haben wir nämlich zum Beispiel Straßen, Parks, Fabriken, Geschäfte, Wohnhäuser. Die Wohnhäuser sind immer, wenn du halt ein Wohnhaus einzeln hast, ist es super. Wenn du dann nämlich irgendwo anders noch eins hast, ist es perfekt, weil dann zählt jedes Wohngebiet sozusagen Punkte. Sind die zusammen, halt egal wie groß, ist es halt nur ein Wohngebiet. Du bekommst halt auch nur an den einen Punkt dafür sozusagen. Bei den Geschäften ist es so, umso mehr sie im Zentrum sind, umso cooler ist es für die. Aber sie wollen natürlich mit Straßen verbunden sein. Ohne Straßen, doof. Das heißt, alles, was nicht mit Straßen verbunden ist, bringt dir keine Punkte. Fabriken, so Wohnhäuser möchten halt nicht unbedingt, dass Fabriken daneben stehen. Das ist halt auch so. Dann gibt's halt wieder keine Punkte. Also du hast da halt schon unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn Parks aber an Wohnhäusern ist, ist es wieder super. Wenn Parks zwischen Fabriken und Wohnhäusern ist, ist es sogar noch besser. Also ne, du hast dann da schon ein paar Möglichkeiten. Und die Straßen müssen natürlich immer vom Rand aus losgehen. Die darfst du nicht einfach irgendwo mittendrin. Hauptsache, da ist eine Straße dran. Das nicht. Die müssen sich halt schon mit dem Rand auch verbunden sein. So, dass halt du von der Hauptverkehrsstraße dann auch in die Mitte kannst.
Von der Wertung her klingt das sehr nach Suburbia.
Das habe ich nie gespielt, deswegen kann ich das gar nicht sagen. Aber es kann wahrscheinlich sein.
Keine ja gut, Ahnung. Es ist auch so ein Städte, quasi so ein Städtespiel, ne?
Ja.
Und natürlich gucken muss, dass ein Wohngebiet nicht neben Industriegebiet oder sonst was ist, ja. Damit es besser dann. Also daher, das glaube ich, dass einfach ja jeder, der SimCity mal gespielt hat, der weiß das auch. Ja. Wie ist das denn eigentlich? Ist diese Box hat ja so einen Shaker quasi, ne?
Für
die Würfel. Ist das nur ein Gimmick oder ist das wirklich etwas, was man für das Spiel braucht? So,
Das ist wie bei Camel Up.
Genau. Bei Camel Up brauchst du es auch nicht.
Nee, da brauchst du es nicht wirklich. Das stimmt, da kannst du auch so würfeln.
Das da könntest du ja auch in den egal. Sack rein.
Aber das geht bei den Würfeln nicht, weil der ja genau dieses, also wenn du den Shaker shakes und dann da einmal drauf drückst, dann hast du genau das 3x3 Raster. Das liegt dann vor dir.
Okay.
Sonst müsstest du dann halt 9 rausziehen und dann die alle hinpuzzeln. Aber dann machst du es ja in dem Raster wahrscheinlich, wie du es willst. Der Shaker ist da schon notwendig. Ich glaube, sonst hättest du mehr Zeit damit zu verbringen, das aufzubauen, das Raster, als dass du dann da wirklich spielst. Und da muss ich sagen, da verstehe ich halt nur die Altersangabe nicht, weil 10 plus, ich glaube, das kannst du auch ab 8 plus spielen. Also, weißt du, das Spiel war, also klar, mein Sohn wird jetzt 10, aber, und der kommt natürlich aus dem Spielerhaushalt, aber der hat das halt sehr schnell verstanden und auch gemeistert. Also wir waren wirklich alle sehr dicht aufeinander dann mit den Punkten. Der hat das sehr gut gemacht.
Ja, aber das ist, kann ich nachvollziehen, das ist genauso wie bei vollen Cascadero. Da steht 14 plus drauf. Was ich nicht verstanden habe, das kannst du locker flockig mit 10 oder sogar mit 8 spielen.
Ja.
Aber ja, nee, klingt auf jeden Fall cool, klingt nach einem schönen Familienspiel.
Ja, hat natürlich einen Glücksfaktor, ne? Dadurch, was
ja,
kommt.
Aber bei Familienspielen habe ich damit ja auch kein Problem.
Ja, dann ist ja gut. Ja, das wäre das. Und es ist für mich auf jeden Fall eine Empfehlung für ein schönes Familienspiel. Macht mir auf jeden Fall Spaß und meinem Sohn und so gefällt es auch.
Also, was für ein Rating hat es jetzt gegeben?
Ich würde dem eine 7,5 geben. Das kommt jetzt nicht bei mir jetzt an Three Ring Circus ran, ne? Ist halt Familienspiel, aber bei mir ist ein 7,5 noch sehr gute Wertung. Also es ist auch eine bessere Wertung als BGG. Ne? BGG hat 7,2 gegeben, also ich wäre eher 7,5 zu 8 so hingehen. Also im Bereich Familienspiel, nicht jetzt irgendwie was anderes. Genau, das wäre so meine Wertung.
Ja, cool.
Und man kann es auch alleine spielen. Also 1 bis 4 Spieler. Bevor ich es noch vergesse. Genau. Ja, dann können wir gleich zu deinem nächsten Spiel gehen.
Sehr gerne. Und ich bleibe im Mittelalter tatsächlich. Und zwar habe ich ein 2-Personen-Spiel, also 1 bis 2 Personen, von Eagle Griffin Games, vom Designer Alf Siegert, Illuminations von 2021. Das ist ein sehr eigenes Spiel, würde ich sagen. Also es ist also mir hat es total gut gefallen, das mal vorab. Es ist eine Kuriosität. Ich glaube, einige Spiele von dem Alf Siegert sind Kuriositäten. Ich finde es aber einfach ganz cool, dass man da halt auch mal was anderes macht und es mal andere Themen sind, die man so mal in Beschlag nimmt und die halt auch gekonnt tatsächlich bei dem Spiel, ich finde das schon ziemlich, ziemlich thematisch, also gekonnt das Thema und das Thema, das Artwork und die Mechanik irgendwie miteinander verbindet. Was machen wir in Illuminations? Illuminations sind die Spieler Mönche und versuchen, der neue Chef vom Skriptorium zu werden.
Okay.
Also damals, als man eben noch in den Klöstern die Bücher quasi von Hand geschrieben, kopiert etc. hat, da soll das zeitlich eingeordnet sein. Und jetzt kommt's ganz lustig. Der eine Mönch ist fromm, der malt Ritter und Hunde und Engel zum Beispiel. Und dann hast du den anderen Mönch, der ist eher so auf der dunklen Seite, auf der satanischen Seite oder wie auch immer. Der malt Eichhörnchen, Teufel, Drachen und ich glaube Katzen war es doch. Genau. Und man hat 3 Seiten vor sich liegen. Das ist quasi der Spielplan. Und man hat sein eigenes Tableau und da ist auch ein 3x3 Raster drauf. Und mit diesem 3x3 Raster sind entsprechend auch eben die persönlichen Teile, in dem auf jedem dann halt individuell ein Symbol drauf ist, ne? Wie gesagt, Engel, Ritter, Mönche, etc. Und wenn man dran ist, muss man sich entweder eine Zeile oder eine Spalte aussuchen und muss die dann verbauen auf einer dieser 3 Seiten. Es ist aber nicht, die erste Spalte oder die erste Zeile kann nur auf der ersten Seite verbaut werden. Die zweite Spalte und zweite Zeile nur auf der zweiten Seite und so weiter. Und dann musst du da schon anfangen nachzudenken, wie du etwas drauf setzt, etc. Dann haben diese Teile natürlich auch noch andere Farben und die Seiten, auf denen du platzieren kannst, haben Federn, die haben auch die Farben. Und wenn du das dann entsprechend platzierst, bekommst du noch einen Bonus. Du kriegst Nachbarschaftsbonus, je nachdem, wie du das Ganze dahin stellst. Und das spielt man dann quasi abwechselnd. Das ist jetzt nicht nur das Platzieren dieser Teils, das ist bestmöglichst für sich ist. Sondern du hast auch noch Error-Control-Mechanismen drin. Also der Drache und der Ritter, die bekämpfen sich. Die Teufel und die Engel bekämpfen sich auch. Und da musst du gucken, dass du das natürlich zueinander setzt. Und sobald die alle umschlossen sind, werden die gewertet. Dann musst du halt gucken, hast du die größere Anzahl an, sagen wir mal, Drachen oder hat dein Gegner die größere Anzahl an Ritter? Und der Gewinner, der darf ein Würfel auf eine Karte legen. Es gibt nämlich für jede quasi Kampfgattung, die es gibt, also Drache gegen Ritter oder Engel gegen Teufel, da legst du einen Würfel drauf, die geben für denjenigen, der am meisten gewonnen hat in diesen während des Spiels, die kriegst du dann 5 Punkte extra. Also da muss man wirklich schauen. Und der Verlierer muss sogar noch seine Teils umdrehen, die auf dem Blatt sind, die jetzt gerade verloren haben. Also habe ich da 2 Teufel drauf und es waren aber 3 Engel da, dann muss ich die umdrehen. Die spielen dann nicht bei dieser Endwertung mit. Und ja, da fängst du an, schon wirklich übelst nachzudenken, wie du etwas platzierst, wie du etwas schnell zu Ende kriegst. Und das Thema ist total lustig, dass der eine halt auf so ein bisschen satanistisch ist und der andere halt fromm. Und beide versuchen dann quasi eben hier die meisten Punkte zu machen. Es gibt dann halt auch noch ein paar Achievements, die man erreichen kann, die auch nochmal zusätzliche Punkte bekommen, also wo auch mal zusätzliche Punkte bekommen kann. Durch das richtige Platzieren von Farben auf Federn bekommt man dann eben noch Geschichten. Und ja, und da versucht man da so gut wie möglich diese 3 Seiten zu füllen und dann ist das Spiel zu Ende. Es ist verkopfter, als man denkt. Es sieht total lustig aus. Also lustig, ich finde, dieses Thema kommt irgendwie gut rüber. Und es ist wirklich eine Kuriosität. Also ich mag ja Error Control Spiele nicht, aber hier habe ich es absolut gefeiert. Und du hast auch noch Karten, ja, die du dir noch kaufen kannst, die dann auch noch ein bisschen die Regeln verändern. Die kannst du dann einfach ausspielen, dann darfst du plötzlich was du sonst nicht darfst. Zum Beispiel die Reihenfolge verändern, etc. Und ja, das ist ein mittelkomplexes Spiel tatsächlich. Da muss man schon einiges quasi nachdenken, kann doch hier und da ein bisschen fies sein, hat mich aber total geflasht. 8 von 10.
Oh, ja, klingt auch so.
Also es ist eine Kuriosität. Es ist wirklich etwas, das würdest du jetzt nicht auspacken und sagen, ey, komm, lass mal das machen, ich hab total Bock drauf. Nein, da musst du eine bestimmte Stimmung haben, um das auszupacken. Aber ich finde das halt echt, echt cool. Also ich habe das nicht kommen sehen, fand das echt, echt gut. Die Regeln sind schnell durch gewesen. Und da ist so ein Augenzwinkern dabei. Das hat mich sehr überrascht und mir auch sehr gefallen.
Ja, klingt auch so. Aber was mich die ganze Zeit nicht losgelassen hat, weil du Eichhörnchen gesagt hattest bei dem Bösen. Deswegen musste ich erstmal recherchieren, warum. So, habe ich jetzt rausgefunden, weil das Eichhörnchen mit dem Teufel verbunden wurde.
Ja.
Genau, wusste ich gar nicht. Ja, wieder was dazugelernt. Yay. Also, für die Zuhörer, das Eichhörnchen wurde damals im Mittelalter als Teufel angesehen, weil es blitzschnell auf Bäume klettern konnte und kopfüber auch klettern konnte. Und deswegen hat man es mit dem Teufel assoziiert. Und in der germanischen Mythologie.
Genau, wollte gerade sagen.
Als Ratatosk wurde,
genau.
Namen, genau. Und hat Zwietracht gesät. Und dementsprechend wurde es halt als Teufel gesehen. Jetzt auch mal ein bisschen Geschichtslehre. Musste genau, ich gleich mal nachschlagen.
Ich wollte gerade sagen, also ich wär tatsächlich auch zurück auf die nordische Mythologie gekommen, wo der Ratatösk oder Ratatviska auch, also quasi bekannt ist.
Genau. Die Schwiegen. Nee, aber sonst klingt es sehr cool. Ist ein 2-Personen-Spiel, ne?
Genau, man kann es auch solo spielen. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ich nehme aber an, dass das auch ganz gut geht. Ich fand halt dieses Skriptorium-Thema halt lustig. Und da sind halt so ein paar, ja, so, wenn man so ein bisschen sich da mal auseinandergesetzt hat und so beschäftigt, dann siehst du halt auch diese verschnörkelte Schrift etc. und so ein paar gemalte Züge. Das ist halt schon, ganz cool. Also ich hab's auch verloren, ich hab's bitterlich verloren. Aber ich muss echt sagen, schönes Ding.
Ja, sieht auch cool aus. Also muss ich sagen. Vor allem lustig, die Zeichnungen da vorne drauf und so. Ja. Der tanzende Teufel da.
Genau. Und ja, der Hase mit dem Schwert ist auch ganz lustig.
Ja, das stimmt.
Genau, aber dann sag mir mal, dein drittes Spiel.
Mein drittes Spiel, ja, mein drittes Spiel führt uns nach Indien und wir wollen den goldenen Tempel errichten in Amritsar. Amritsar ist bei Asmodee jetzt erschienen, muss ich sagen, ja genau. Und hatte ich so gar nicht erst auf dem Schirm. Ich hatte das auf der Spiel kurzzeitig mal auf einen Tisch aufgebaut gesehen, hatte es aber nicht wirklich mehr so im Gedächtnis. Hab's auch nie so oft gesehen. Ich glaube, bei dem Boardgame Historian, der hat es mal gepostet. Aber es hatte mich interessiert, weil die Aufmachung, also das Cover hat mich halt sofort angesprochen. Deswegen wollte ich es halt unbedingt mal spielen.
Ich bin auch neidisch, weil das genau so ein Ding ist, was ich gern spielen würde. Und ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe es auch nicht da. Aber das wäre definitiv etwas, was ich auf jeden Fall auch nochmal spielen möchte und meinen Senf hier dazu geben möchte. Aber jetzt hören wir uns erstmal deinen Senf an.
Ja, genau. Wir haben vor allen Dingen, finde ich, die Miepel, also diese Elefantenmiepel, total cool. Die haben halt hinten so, oder oben, ne, auf dem Rücken, haben sie einen Transportkorb. Da können wir dann unsere Spenden drauf tragen. Ja, was machen wir hier? Wir wollen halt den Goldenen Tempel, der im frühen 19. Jahrhundert wieder errichtet werden sollte, nachdem er öfters mal zerstört wurde. Und wir sind halt die Leute, die dann Geld oder halt Materialien spenden. Und dementsprechend funktioniert das ganze Prinzip. Es hat den Mancala-Mechanismus. Der Mancala-Mechanismus sagt ja einfach nur, dass wir aus einem Gebiet alles nehmen und dann durch Weitergehen weitersetzen. So, hier funktioniert das genauso. Wir haben halt unseren Elefant, den wir am Anfang irgendwo einsetzen. Dementsprechend können wir danach, wählen wir dann einen Arbeiter aus oder eine Gruppe von Arbeitern. Am Anfang gibt es Zweiergrüppchen, Dreiergrüppchen und Einergrüppchen. So, und dann kannst du die halt nehmen. Da musst du halt immer alle nehmen aus diesem Viererfeld und setzt den dann immer weiter, je Feld. Das geht einmal um das Spielbrett rum. Und du musst halt beschließen, welche Farbe, die haben nämlich unterschiedliche Farben, weiß, gelb, grün und blau. Und eine lila hier nicht, genau. Die Spielerfarben sind dann eher türkis, lila und so weiter, damit du das wahrscheinlich mit den Miepeln nicht durcheinander bringst. Und den, da musst du halt weitersetzen und der als letztes gesetzt wurde, sprich, sagen wir mal, der Weiße wurde als letztes platziert, darf dann sozusagen eine Aktion ausführen oder vielleicht sogar zwei Aktionen, weil es gibt dann immer je Norden, Osten, Süden, Westen, ne, dann gibt es im Norden zum Beispiel drei Aktionsplättchen. Und in jeder anderen Richtung halt auch immer drei. So, dann können wir aussuchen, nehmen wir halt Ressourcen. Eine Hauptaktion gibt es immer und eine Nebenaktion. Diese Nebenaktion kann halt nur durch die Farbe des Miepels bestimmt werden, der dann halt als letztes gesetzt wurde. Wenn du jetzt sogar noch so klug warst und deinen Elefanten auch noch auf diesen Feldern hast, also der auch noch in diesem Bereich, ne, im Osten oder sagen wir mal im Norden steht und du da auch deine Aktion ausführst, hast du sogar noch eine dritte Aktion, weil mit dem Elefanten kannst du dann auch noch eine Aktion machen, was halt dazu einlädt, das optimiert sozusagen genau auf die Position zu bringen, alle, damit du halt das Bestmöglichste rausholen kannst. So, was können wir alles machen? Wir können Ressourcen machen, bekommen, wir können halt auf den Markt gehen, um uns Ressourcen zu kaufen. Wir können Münzen erhalten. Wir können auf unseren Wissensbüchern immer Schritte weitergehen, weil wir haben auch ein Tableau. Das sind auch Double-Layer-Tableaus, was ich auch sehr angenehm fand. Da können wir dann halt einfach unsere Marker höher setzen. Dementsprechend kriegen wir Soforteffekte, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt auf der Ressourcen-Wissensleiste weitergehen, dann kriegen wir ein bis zwei Ressourcen vielleicht. Wenn wir ganz oben auf dieser Wissensleiste ankommen, haben wir auch noch Endpunkte. Diese Endpunkte bringen uns dann am Ende vielleicht nochmal auf der Ressourcenleiste für jede Ressource, die du noch hast, nochmal einen Prestigepunkt. Das sind dann hier die Siegpunkte, sind die Prestigepunkte, nennen die sich hier. Oder halt Münzen, ne, dann gibt's die Münzleiste, weil du musst natürlich, wir spielen das gesamte Spiel über drei Jahrzehnte. In jedem Jahrzehnt kommt es zu einer Abrechnung, dementsprechend muss man dann auch Steuern zahlen. Je nachdem, wie groß unser Lager ist, wie viel Spenden wir gegeben haben und so weiter und so fort, haben wir dann so kleine Säckchen auf den Symbolen und dementsprechend müssen wir unsere Steuerleiste nach oben bringen. Können wir diese Steuern nicht bezahlen, müssen wir halt minus Prestige in Kauf nehmen, weil dann zahlen wir mit Prestige. Ja, genau. Je nach Jahrzehnt wird's halt teurer. Das erste ist halt nur ein Punkt, ein Prestigepunkt. Zweite zwei und dritte drei. Das ist halt dann wird's teuer. Pro Münze, die du nicht bezahlen kannst. Das kann auch ganz böse schief gehen, wenn du dann nicht drauf vorbereitet bist. Und du hast halt ein Lager, was halt nur am Anfang vier Plätze beinhaltet. Da kommen die Münzen, so wie halt auch deine Materialien rein, die du spenden möchtest. Dementsprechend kannst du aber im Laufe dein Lager ausbauen, baust du dein Lager aber aus, steigen die Steuern, die du wieder bezahlen musst.
Klar.
Aber du bekommst durch das Lager meistens noch einen Boni. Dann hast du vielleicht nur 3 Plätze, kannst aber zum Beispiel, das hatte ich jetzt in dem Spiel, eine weiße Figur ist, dann kannst du auch als blaue Figur zählen. So. Das ist ja wichtig, je nachdem, was du gerade ausführen möchtest. Das ist schon mal ganz cool. Was auch noch ein ganz cooler Kniff ist, weil die anderen Leute nicht wirklich gar nichts tun, sondern sobald du jetzt zum Beispiel eine grüne Figur gesetzt hast, dann gibt es noch die Mahut-Plättchen. Die Mahut-Plättchen, die werden oben in dein Tableau eingepuzzelt und da sind dann Farben der Figuren neben. Und immer wenn eine Farbe ausgelöst wurde, dann ist deine einzige Aktion in der Runde von dem der die Hauptaktion gerade macht, kannst du auch noch diese Aktion ausführen. Wenn jetzt zum Beispiel deine grüne Aktion nochmal sagt, ah komm, hier nimm dir noch ein Gold, dann kriegst du halt noch ein Gold zusätzlich. Das ist ganz cool gemacht, weil dann hat jeder noch die Möglichkeit, noch mehr Punkte zu da nebenbei auch noch was zu machen oder noch an Ressourcen zu kommen und zu hoffen, dass der eine jetzt, wenn er den Weißen sieht, dann kann ich vielleicht sogar noch mal eine Buchaktion machen und noch mal einen höher setzen. Das fand ich auch ganz cool. Dann, der Markt ist halt auch Handeln. Das heißt, wenn der Markt leer gekauft ist, wird er nicht wieder aufgefüllt, sondern du kannst den wieder auffüllen, indem du wieder zurückverkaufst. Wenn du wieder zurückverkaufst, bekommst du dafür aber auch wieder Prestigepunkte, was auch wieder cool ist. Dementsprechend hat mir das schon sehr gut gefallen. Dann diese Spendenleiste, das ist auch so, das ist wie so eine Pyramide aufgebaut. Du fängst halt unten an. Wenn du die erste Spende machst, dann setzt du halt deinen Pöppel halt auch entweder auf einen der 3 Felder, die unten sind. Das war jetzt so bei 2 Spielern, ich weiß nicht, vielleicht bei mehr Spielern hast du wahrscheinlich mehr Felder, da hatte ich jetzt noch nicht so drauf geguckt, aber es gibt auf jeden Fall Plättchen für mehr Spieler dann. Und dann kannst du einen Prestigepunkt bekommen oder erstmal gar keinen, aber wenn er dich schön in der Mitte platziert und später setzt sich einer über dich, dann bekommt er zwar 2 Prestigepunkte, aber alle deine Pinökel, die da drunter sind unter dem, bekommen auch nochmal einen Prestigepunkt. Das heißt, auch du selber kannst nochmal Punkte dadurch machen. Und dann gibt es halt noch pro Jahrzehnt eine Mehrheitswertung für jede Seite, die an diesem Links ist. Dann gibt es ein Plättchen in der Mitte und das gibt dir dann an, wie viel Prestigepunkte du für jede Spendenseite bekommst oder erhältst. Danach fliegt das halt dann raus, dann kommt eine neue Prestigeplättchen da rein und du baust den Tempel halt in 3D auf. Also dann kommt das erste Stockwerk sozusagen, das zweite und am Ende, das dritte brauchst du eigentlich nicht mehr, wenn das Spiel zu Ende ist, aber es steht in der Anleitung, man sollte es doch hinsetzen, weil es schon schön aussieht.
Das klingt so ein bisschen wie
Teotihuacan,
genau. Also zumindest mal vom Aufbau in diesem zentrales Element, dass du diese Pyramide dann entsprechend aufbaust, oder?
Mhm. Ich habe das nur gesehen. Also ich habe das selbst nicht gespielt, nur zugeguckt. Also Teotihuacan, deswegen kann ich da nicht ganz. Ja, das ist auch wieder eine Wissenslücke, ich weiß.
Wahnsinn. Aber gut. Wie ist denn das Regelheft? Kommt man da ganz gut durch? Weil es klingt jetzt ja schon umfangreich. Also
Auch umfangreich.
Aber es ist jetzt aber kein Expertenspiel, es ist ein Kennerspiel, oder würdest du sagen,
es
ist doch
ein Expertenspiel? Nö, es ist ein Kennerspiel. Das hat was ja jetzt auch hier bei BGG eine 3,36, also es ist jetzt nicht so. Man muss an einiges denken, ne? Also wir hatten das einmal kurzzeitig unterbrochen, weil wir dann was anderes noch machen mussten, die Kinder holen, was auch immer. Und dann haben wir dann weitergespielt und dann war es schon, dass man nochmal nachgucken musste, ne? Also es war jetzt nicht sofort. Puff, da war's und los ging's. Mhm. Es ist schon ein Kennerspiel, aber Experte würde ich jetzt nicht wirklich sagen. Okay. Ja, das Regelheft ist gut strukturiert eigentlich aufgebaut, fand ich. Also ich hatte jetzt keine Probleme, es zu verstehen, weil du hast erstmal den gesamten Spielablauf, was du machst, und danach wird es halt aufgebaut, dass sie dir einzeln die Sachen nochmal erklären. Also danach kommt dann zum Beispiel, was kann das Lager, was kannst du dann halt da machen, ne? Was sind die Mahut-Plättchen? Dann werden die alle nochmal einzeln erklärt. Stimmt, du hast auch noch Entwertungsplättchen, die du am Anfang ziehst. Dann bekommt jeder von dem ABCD-Stapel, bekommt jeder ein Plättchen. Yes. Und die musst du aber auf das Board draufbringen. Das ist ein bisschen wie bei Three Ring Circus. Alles, was nicht auf dem Board liegt, wird auch nicht gewertet.
Okay.
So, und das heißt, du musst versuchen, da hinzubekommen. Ich hätte auch am Ende noch ein bisschen mehr Punkte kriegen können, aber ich habe mein letztes Plättchen nicht auf das Board bekommen mehr. Ja, es war halt doof geplant. Deswegen wird das auf jeden Fall noch vertiefter Spiel, muss ich sagen. Ja, da, weil da waren noch ein paar Sachen offen. Es hatte sich am Anfang nicht so ganz, ja, weiß ich nicht so, ne? Manchmal hat man das ja, das fühlte sich dann nicht ganz so befriedigend an, sagen wir es mal so. Hm. Aber ich denke, dass es das auf jeden Fall ist. Nur irgendwie war ich da durch diese eine Pause da drin ein bisschen raus und deswegen würde ich da dem auf jeden Fall noch eine Chance geben und ich finde es eigentlich total cool, weil es eigentlich genau das ist, was ich mag an Spielen. Und deswegen doch. Also im Moment hat es eine 7,5, aber mit Tendenz eher nach oben. So bei mir, würde ich sagen. Ja, ja, ja.
Klingt auf jeden Fall nach einem Spiel, was ich unbedingt noch zocken muss.
Ja, das solltest du auf jeden Fall ausprobieren, weil ich denke, für dich ist das auf jeden Fall auch was.
Dass das so an mir vorbeigehen konnte.
Ja, und das ist an vielen vorbeigegangen, weil wie gesagt, ich habe es auch nirgendwo so wirklich gesehen. Und auch jetzt, wo ich hatte es jetzt heute auch gepostet oder gestern, nee, heute. Und haben auch viele geschrieben, das hatten sie gar nicht auf dem Schirm oder so. Also ich denke, das ist bei einigen vorbeigegangen. Ich habe auch nicht so viel Werbung darüber gesehen. Also, aber mir hat es echt gut gefallen. Auch so vom Design her. Auch jetzt dieser riesen Elefantenmiepel da, der war sehr pompös. Den fand ich sehr cool, muss ich sagen. Nee, also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und es ist auf jeden Fall ein Blick wert, sagen wir es mal so. Da würde ich.
Also Elefanten, wie soll ich sagen, wenn du das indische und Elefantenthema gern hast, dann kann ich dir auch gern noch Rajas of the Ganges.
Ja, das, ich habe ja nur The Dice Chamber. Also
sprich. Nein.
Ja, aber nur das habe ich gespielt.
Nein,
das ist ja.
Nein.
Doch, doch.
Schließ diese liebe Zuhörerschaft. Bitte. Beim nächsten Event, wenn er eine sieht, ruf Basti, wir spielen jetzt Rajas of the Ganges.
Ja, bin ich dabei.
Das wird dir auch sehr gefallen. Das ist auch ein super Spiel.
Ja, glaube ich. Aber die meisten sagen, dass es da keinen großen Unterschied gibt, glaube ich. Also, das ist schon das in groß. Macht wahrscheinlich
ja, das, Spaß. Aber das, ne? Komm, ja. Das ist genauso wie Hochsaison und Grand Austria Hotel.
Ja, das stimmt. Das ist genau dasselbe. Ja.
Ne? Oder Orléans und Johanna von Orléans. Das sind dann halt, das funktioniert das alles. Es ist das Große in Klein, aber warum? Es ersetzt nicht das Große. Also, es ist immer noch am Ende des Tages ein Roll and Ride an der Stelle.
Aber man kann es gut mitnehmen dann. Ja, das ist so. Ja, man kann auch die großen Sachen mitnehmen. Aber jetzt sagen wir mal, du bist im Flieger unterwegs und nimmst nicht so viel mit. Dann ist ein Roll and Ride schon ganz praktisch. Ich mag Roll and Rides, deswegen ist das halt das
auch Problem. Auch im Flieger.
Nimmst du als Handgepäck deinen großen
Ist das Mitbringen eines Spiels, finde ich, immer ein bisschen schwierig, weil du hast ja gar nicht den Platz. Du hast das kleine Tablett da vor dir. Jetzt weiß nicht, ob du Business oder sonst was fliegst, wo das vielleicht ein bisschen anders ist. Ich kann dafür nicht sprechen. Nee, aber.
Kein Kommentar.
Ja, genau. Ich flieg Business aus Ermangelung erster Klasse. Genau.
Richtig. Genau.
Sehr schön. Nee, aber genau. Ich habe mir das auch nochmal angeschaut hier. Klingt auf jeden Fall nach einem Spiel, was ich noch spielen werden muss. Ja. Von wem ist das denn gemacht?
Warte, kennen wir den? Habe ich doch sogar. David Heraspino. Kenne ich nicht. Also ich, mir sagt er nichts.
Nee, sagt mir auch nichts. Der hat, das ist jetzt nicht sein Erstlingswerk. Ich nehme aber an, dass es sein komplexestes aktuell ist.
Ja, die Spiele von ihm, die er sonst gemacht hat, Zodiac Duel, das wäre das Einzige, was ich mal gehört habe, aber sonst die anderen Sachen kenne ich auch nicht wirklich.
Nee. Nee. Okay, naja, ist auch, aber ja. Cool, schaue ich mal an. Vielen Dank fürs Vorstellen.
Ja, gerne. Hoffentlich gefällt es. Ja, dann bin ich mal gespannt, wenn du es dann gespielt hast, was du sagst.
I will let you know. Sehr gut, dann sind wir ja wieder am Ende unserer kleinen gespielt gekommen, was heißt klein, wir sind über eine Stunde, heißt, haben wir ein bisschen länger gebraucht wieder, mit einem satten Schnitt von, ja, mehr als 10 Minuten pro Spiel.
Ja, das stimmt. Ja, waren halt nur gute Spiele dabei.
Ja. Auf jeden Fall. Sehr gut, dann gilt wahrscheinlich einfach nur uns zu sagen, uns zu bedanken für das Zuhören. Wir freuen uns nach wie vor über jeden Like, über jeden eurer Kommentare. Kommt gerne auf uns zu, sagt uns, wie es euch gefällt, wie, ob wir was verbessern können oder vielleicht, ob ihr bestimmte Ideen habt, was wir als Thema auch bringen können. Da sind wir auch immer ganz Ohr. Falls ihr auch mal dabei sein wollt, meldet euch da auch gern, würden wir uns auch sehr freuen. Ich an meiner Stelle bedanke mich bei der Zuhörerschaft, aber auch bei dir, Basti, für den schönen Podcast-Abend.
Ja, gebe ich so zurück. Möchte ich mich auch bedanken. Auch bei der Hörerschaft und natürlich auch bei dir. Und ja, ach so, stimmt, bevor ich es vergesse, das neue Star Wars Season ist draußen und ich war zocken, aber dazu vielleicht dann das nächste Mal mehr.
Das nächste Mal mehr, weil da möchte ich mehr hören.
Ja, ich bin wieder total eskaliert, aber ansonsten können wir da wieder reden. Aber Olli auch, vielleicht sollten wir den nochmal einladen.
Können wir auch gleich noch ein Better Board Games dazu nehmen.
Ja, das stimmt. Dann haben wir es alle. Die ganze Sucht, die ist.
Sehr schön. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Zeit und bis bald.
Ja, bis bald. Tschö.